Wir befinden uns in unserer Predigtreihe Römer 8. Wir haben schon einige Predigten zu diesem Kapitel gehört, was wirklich sehr tief geht. Und auch heute wird es ziemlich tief gehen, tief in Gottes Wort hinein. Und ich möchte euch schon vorab warnen. Es wird Passagen geben, die dich freuen werden. Es wird Passagen geben, die dich irritieren werden. Es wird Passagen geben, die dich vielleicht schockieren werden. Aber vielleicht auch einfach erstaunen lassen vor dem, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und es kann sein, dass einige Gedanken heute das erste Mal dein Ohr berühren. Und dann ist es vielleicht gut, sich eine CD bei der Technik zu bestellen oder zu erwerben. Also es geht jetzt hier nicht um Knete scheffeln, überhaupt nicht. Könnt ihr auch online noch kostenlos machen. Vielleicht die Predigt nochmal zu Hause nachhören, falls der ein oder andere Gedanke recht schnell war. Unser Thema heute lautet Gottes ewiger, unumstößlicher Plan. Damit wir gut reinkommen, möchte ich ganz kurz zusammenfassen, worum es in der vorletzten Woche, glaube ich, ging, wo wir über die unaussprechlichen Gebete nachgedacht haben, über die Seufzer. Und wir haben in den Versen 26 und 27 in Römer 8 haben wir gesehen, dass Gott selbst durch den Heiligen Geist, der in unseren Herzen wohnt, unsere Herzen durchforscht, analysiert, scannt. Und er sieht dort in unseren Herzen Dinge, die uns manchmal zu schwer sind. Manchmal zu schwer, überhaupt sie in Worte zu fassen. Unaussprechlich. Dass Dinge, die uns bedrücken, belasten, bewegen, wir gar nicht so wirklich richtig in Worte fassen können, so dass es wirklich ein Gebet ist, was Gott Ehre bringt, was in Übereinstimmung auch mit seinem Willen passiert. Manchmal bewegt dich vielleicht was und du weißt gar nicht, wie ich beten soll an dieser Stelle. Herr, dein Wille soll geschehen, aber ich weiß nicht, wie ich beten soll in dieser konkreten Situation. Und die Verse 26 und 27 sagen, dass Gott unsere Herzen erforscht durch den Geist Gottes und der Geist Gottes uns in diesen Situationen vertritt vor dem Thron Gottes unsere Anliegen, auch wenn du nicht beten kannst und zu schwach und zu unwissend vielleicht bist, kann er diese Anliegen nehmen und vor Gott bringen und du weißt, auch wenn ich nicht weiß, Gott weiß. Auch wenn ich schwach bin, Gott ist stark. Gott lässt mich nicht im Stich in Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich kann jetzt mit meinem Intellekt bei Gott nicht punkten. Aber so funktioniert unsere Gottesbeziehung nicht. Gott ist gnädig. Gerade in den Situationen, wo wir schwach sind. Und der Geist Gottes packt unsere schwachen und auch unsere unaussprechlichen Gebete und er vermittelt sie und bringt sie zu Gott, wie ein Möbelpacker schwere Möbelstücke transportiert. Wenn ihr euch fragt, was ist das für ein Bild, hört euch einfach die Predigt von letzten Mal an, von vor 2 Wochen. Dort habe ich dieses Bild mit dem Heiligen Geist verglichen. Paulus sagt, wir wissen oft nicht, was wir beten sollen. Aber es gibt eine Wahrheit, wo er sagt, um die wissen wir. Und in diese Passage kommen wir jetzt und ich lese Vers 28 bis 30 aus Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Und die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Vers 28 ist vielleicht einer der populärsten, der beliebtesten Verse im Neuen Testament, wenn nicht sogar in der ganzen Bibel und hat schon vielen, vielen Menschen, vielen, vielen Christen übermenschlichen Trost gespendet, Zuversicht gegeben, Perspektiven eröffnet, Hoffnung geschenkt in der Hoffnungslosigkeit, wenn wir lesen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wir kennen diesen Satz vielleicht stärker aus der Luther-Übersetzung, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen. Kennt ihr vielleicht diese Formulierung? Und das macht Mut, dass wir in Situationen, egal was uns widerfährt, wissen können, es muss uns zum Besten dienen. Aber so trostvoll dieser Satz sein kann, so herausfordernd kann er auch sein. Ich würde mal sagen, wenn du gerade so ganz gut gestellt bist, dann würdest du sagen, ja, ist ein guter Satz. Alles, was kommt, Gott ist mit mir. Aber wenn du in einer schwierigen Situation, in einer Lebenskrise vielleicht steckst und dann diesen Satz hörst, dann ist es nicht unbedingt automatisch ein Satz, wo du jubilierst, wo du dich freust. Ja, natürlich, ich sehe das. Ja, alles muss mir zum Guten mitwirken, alles muss mir zum Besten dienen. Ich möchte kurz darauf eingehen, was Paulus überhaupt meint. Welche Dinge dienen uns denn zum Besten? Er sagt alle Dinge. Paulus sagt nicht, die guten Dinge in deinem Leben dienen dir zum Besten. Paulus sagt alle Dinge. Und Paulus wiederholt diesen Aspekt, alle Dinge oder alles, immer wieder in seinen Briefen. In Römer 11, 36 sagt er, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Nicht nur paar. Er macht da keine Ausnahme. Alle Dinge, alles, was wir erfahren, alles, was wir erleben, alles ist von ihm und geht wieder zurück zu ihm. In Epheser 1, 11 bis 12, wir haben es in der Lesung gehört, ein ziemlich krasser Text. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alle Dinge nach dem Rat seines Willens wirkt. Alles, alles ist in dem Ratschluss Gottes enthalten. Alles ist in seinem Plan, in seinem Vorsatz enthalten. In seinen Ideen, in seinem Konzept vom Leben, von dieser Welt, von dieser Erde, von dem Lebenslauf. Alles ist in seinem Ratschluss enthalten. Ihm entgeht nichts. Paulus sagt nicht, alle guten Dinge wirken zum Guten oder dienen dir zum Besten, sondern alle Dinge. Ich möchte auf 1. Korinther 3, 21 und 22 kurz eingehen. Dort schreibt Paulus zu den Korinthern, so rühme sich von euch niemand im Blick auf Menschen. Denn alles ist euer. Alles gehört euch. Und dann führt das aus. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas. Kephas ist ein anderer Name für Petrus. Es sei Welt, es sei Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Alles ist euer. Alles gehört euch. Mit allem werdet ihr konfrontiert. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi. Christi aber Gottes. In diesem Satz möchte uns Paulus sagen, Gott hat die Kontrolle über jeden Lebensbereich. Gott kontrolliert den Weltlauf. Gott hat die Kontrolle über Menschen, ob Paulus, Apollos oder Petrus, gewaltige Männer in der Kirchengeschichte. Gott kontrolliert sie. Dann heißt es, über das Heute und auch über Zukünftiges hat Gott die Kontrolle. Sogar Leben und Tod hat Gott die Kontrolle. Und alles dient euch. Alles ist für euch. Nicht nur das Gute, nicht nur das Leben. Er nimmt den Aspekt des Todes und sagt, auch das gehört euch. All das ist unser. Leben, Tod, die Jetztzeit oder die zukünftige Zeit. Egal was kommt, egal wer kommt, alles gehört Gott. Wir gehören Christus, Christus gehört Gott und wir sind damit hineingenommen und Gott übersieht diese ganzen Dinge nicht. Gott übersieht keine Menschen, Gott übersieht keine Taten, die auf der Erde passieren. Gott übersieht nicht, wenn ein Mensch zur Welt kommt und Gott übersieht auch nicht, wenn ein Mensch umkommt, wenn ein Mensch stirbt. Selbst wenn mich der Tod ereilt, Gott sieht das.
Und Paulus bereitet uns darauf vor und sagt, auch der Tod gehört zu euch. Auch das Leid gehört zu euch. Alles ist euer. Gehen wir zurück in Vers 28 in Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das bedeutet, diese ganzen Dinge, auch wenn sie schwierig sind, auch wenn sie unangenehm sind, Tod ist wirklich nicht so ein tolles Thema. Als Pastor ist man lieber mit Geburten beschäftigt oder mit Hochzeiten. Ich musste aber schon öfter beerdigen als trauen hier in dieser Gemeinde. Das ist nicht schön, aber es gehört dazu. Und unser Text sagt uns, alle Dinge dienen uns zum Besten, wirken zum Guten mit. Und so können wir, wenn wir einen Rückblick halten über Römer 8, sehen, ab Vers 2 lesen wir über den übermenschlichen Anspruch des Gesetzes Gottes, dass wir dem überhaupt nicht gerecht werden können. Das soll uns zum Guten wirken. Das soll uns zum Besten dienen. Ab Vers 5 lesen wir vom Kampf gegen die Sünde, die in uns wohnt, die wir abtöten sollen, die wir ablegen sollen, ein heiliges Leben führen sollen. Verzweifel darunter nicht. Gott sagt, alle Dinge wirken zum Guten, dienen dir zum Besten. Ab Vers 18 lesen wir von den Leiden der jetzigen Zeit, von den schweren Zeiten. Wir lesen in den Versen von der Vergänglichkeit der Schöpfung. Jammer darüber nicht. Es wirkt zum Guten. Oder was wir vor 2 Wochen gehört haben, deine unaussprechliche Sehnsucht und deine schwachen Gebete. All das, alle Dinge sieht Gott. Und sie sollen uns zum Besten dienen. Das bedeutet, Gott ist in jeder Situation, er ist in jeder Situation und in jeder Herausforderung in der Lage, damit fertig zu werden und uns mit diesen Dingen so zu konfrontieren, dass sie uns zum Besten dienen. Was heißt das denn überhaupt, dass sie uns zum Besten dienen oder zum Guten mitwirken? Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, denn wenn wir falsch lesen, kommen wir zu falschen Rückschlüssen. Gott sagt uns in seinem Wort nicht, dass alle Dinge, die wir erleben, gut sind. Er sagt, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Aber wenn man schnell liest, könnte man am Ende sagen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Okay, alles, was mir begegnet, ist gut. Aber Moment mal. Wenn das Wahrheit wäre, wenn das wirklich Fakt wäre, dann würden wir alle ab diesem Zeitpunkt, die wir gläubig sind und an Jesus uns klammern, verrückt werden. Da würde ich irre werden. Ich war vor kurzem auf einer Konferenz mit vielen Jugendlichen und dann kam ein junges Mädel auf mich zu mit ihren Freundinnen und wollte mit mir reden und fängt an zu reden und ihre Not, sie hat es gar nicht richtig beschrieben, was sie beschäftigt, nur dass sie etwas beschäftigt, dass sie und ihre Familie ein Gebetsanliegen haben und auf eine Antwort von Gott warten seit 7 oder 8 Jahren. Und sie hat nicht gesagt, was es ist. Es war für mich auch gar nicht wichtig, denn die Not, die ich in den Augen gesehen habe, das hat mir gereicht. Ich wusste, das, was diese Person da durchlebt, sie, die Familie und auch ihre Gemeinde, ist irgendwie krass, ist irgendwie heftig. Wenn ich jetzt von diesem Text herkommen würde und zu ihr sagen würde, alles, was du erlebst, das ist gut, dann würde ich diesen Vers völlig pervertieren und würde ihr sagen, freu dich darüber, dass das so ist. Nein, das sagt uns der Text nicht. Der Text sagt uns nicht, dass diese Dinge gut sind. Aber der Text sagt uns, obwohl das passiert, dient es dir zum Guten. Trotz dieser Dinge, die in unserem Leben passieren und die echt manchmal ätzend sind, wo wir morgens aufstehen könnten und erbrechen könnten über diese Situation. Trotz dieser Dinge sagt Gott, auch wenn du das erlebst, werde ich das Gute in deinem Leben bewirken. Ich werde zu meinem Ziel kommen. Das, was ich mit dir vorhabe, du wirst von diesem Ziel nicht auf halbem Weg abgeschnitten. Du sollst dort ankommen. Auch wenn du denkst, es geht nicht weiter. Gott sagt, ja, es ist schlimm. Und der Geist Gottes, der in uns lebt, seufzt ja mit. Haben wir vor 2 Wochen gehört, oder? Also Gott leidet mit. Aber er sagt, wenn er mit uns mitleidet, dann sagt er, ach komm, lass uns die Kiste aufgeben. Nein. Auch wenn du das erlebst, auch wenn du da gerade drin steckst, haben Kinder Gottes die Verheißung, dass sie an das Ziel ankommen. Dass Gott das Gute in uns bewirken wird, obwohl wir in diesen Situationen stecken. Wir werden von unserer Bestimmung nicht gehindert. Denn Gott hat einen Plan, Gott hat eine Bestimmung für dein Leben und daran werden wir nicht gehindert, obwohl diese ganzen blöden Dinge in unserem Leben passieren. Denn Gott weiß doch um diese Dinge. Aber wozu sind wir denn bestimmt?
2 Dinge. In Vers 29 und 30 finden wir die Antwort. In Vers 29 heißt es, dass er uns vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Er hat uns vorherbestimmt, in das Bild Jesu Christi hineinzukommen, verändert zu werden, transformiert zu werden, dass unser Charakter immer mehr Jesu Charakter gleicht.
Ihr kennt die Geschichte von Jesus, oder? Hat er nicht auch diese ganzen schlimmen Dinge erlebt? Hat er nicht auch geseufzt? Hat er nicht auch im Garten geschrien? Es heißt, dass er mit dem Tode rang. Hat ihn das gehindert? Nein! Gott war treu und hat ihn da durchgeführt. Und Gott sagt, auch wenn du in diese Misere kommst, Gott wird das gebrauchen, dir zum Guten. Und das Gute ist deine Heiligung, deine Veränderung. Deine Veränderung in das Bild Jesu. Das bedeutet, wenn ich morgens aufstehe und denke so, boah, was ist das für eine miese Situation? Dann sage ich nicht, ach, das ist eine tolle Situation. Nein, das ist eine miese Situation. Aber Gott hat gesagt, dass diese Situation dazu dienen muss, dass ich Jesus ähnlicher werde. Jesus ist in der Herrlichkeit, oder? Aber wodurch ist er gegangen? Durch Herrlichkeit? Nein, durch Leid. Und Paulus weiß das, Kapitel 5, Römer 5, 3 bis 5, sagt Paulus, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns, auch in den Bedrängnissen. Bedrängnisse, das ist ein sehr schönes Wort, weil es beschreibt, dass der Raum, in dem wir sind, immer enger wird. Vielleicht kennst du sowas, wenn du das Gefühl hast, es wird irgendwie immer enger, von allen Seiten, ich komme da irgendwie nicht raus. Paulus sagt, wir rühmen uns in diesen Dingen. Wir rühmen uns in den Bedrängnissen, da wir wissen, er weiß wieder was. Weißt du es auch? Da wir wissen, dass die Bedrängnis nicht Absturz bewirkt, sondern Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Da ist etwas in uns, was uns am Leben erhält. Und das Leben ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist. Und wir wissen in diesen Situationen, wir sind nicht abgeschnitten von der Liebe Gottes. Gott wird das gebrauchen, um mich zu verändern in das Ebenbild des Sohnes. Und Christus ist der Erstgeborene. Eine ganz interessante Wendung, die wir auch im Kolosserbrief finden. Man könnte sagen, er ist der Maßstab der Herrlichkeit, Schönheit und Heiligkeit Gottes. Er ist der Maßstab, er ist der Erstgeborene und er ist das Ziel. Und wenn ich in eine miese Situation komme, dann erinnere ich Gott an Römer 8, 28 und sage ihm, Herr, du hast gesagt, dass ich in die Schönheit, Herrlichkeit und Heiligkeit Christi verwandelt werden soll. Auch durch diese Situation. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, Herr. Ich will es sehen. Aber nicht nur unsere Heiligung ist, nicht nur zu unserer Heiligung sind wir bestimmt, sondern Vers 30 führt es weiter aus. die er vorher bestimmt hat, die hat er berufen, die er berufen hat, hat er gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. Unsere Verherrlichung ist das Endziel. Wir kommen zu dem Begriff noch. Vers 29 sagt, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist spannend, denn im Römer 12, Vers 2 heißt es, letzte Woche hat uns das sehr oft beschäftigt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Alles, was ihr seht, ihr sollt einen Unterschied machen. Jesus hat einen Unterschied gemacht. Und selbst wenn man Jesus nicht mag, dann wird man wissen, in der Geschichte hat diese Person einen Unterschied gemacht. Er war nämlich nicht gleichförmig dieser Welt. Die Welt würde wohl daran tun, wenn sie Christus gleichförmig werden würde. Aber das geht nur durch den Geist Gottes. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sagt Römer 12, Vers 2. Unser Satz in Römer 8, 29 heißt es, dass wir dazu vorherbestimmt sind, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Ich betone es immer und immer wieder, wenn in der Bibel über Brüder gesprochen wird, vor allem wenn es Briefe an die Gemeinde sind, dann sind auch die Frauen gemeint. Denn man hat früher im Orient zu der ganzen Mannschaft Brüder gesagt. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Ja, das ist eine gewaltige Ansage. Wir sind dazu vorherbestimmt, ein Teil der Familie Gottes zu sein. Ist dir das in deinem Glaubensleben bewusst, dass Jesus ist König, Jesus ist Herr? Wir wissen auch, dass Jesus der größte Diener war überhaupt. Aber bist du dir bewusst, dass die Schrift uns sagt, dass Jesus unser Bruder ist? Das ist doch krass. Was für eine Beschreibung. Und im Hebräer 2, Vers 11, dieser Vers sagt uns, dass Jesus sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Mal in unserer Sprache, er schämt sich nicht, uns Geschwister zu nennen. Ich erzähle ja öfter mal so von meinem Bruder und mir. Mein Bruder ist ein paar Jahre älter und somit natürlich viel, viel weiser und ordentlicher als ich. Zumindest früher hat das gestimmt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn wir irgendwo waren, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, auf einer Freizeit oder so, Kinderfreizeit, wo er als Mitarbeiter unterwegs war und ich als Teilnehmer, er die Verantwortung hatte und ich einfach die Verantwortung hatte, den Mitarbeitenden Probleme zu bereiten. Ich war ziemlich vorlaut und solche Sachen. Und eigentlich regelmäßig, wenn wir nach Hause gekommen sind, wollten natürlich unsere Eltern wissen, wie war's. Aber nicht nur war das ein tolles Wochenende, sondern mein Bruder ist Jürgen, wir haben einen ziemlich alten Namen, ich weiß. Jürgen, wie hat sich denn Waldemar benommen? Das war eine blöde Frage. Das wollte ich am liebsten übergehen, ja, weil ich wusste, es war nicht so ganz astrein, ja. Und was soll mein Bruder denn sagen? Hat dann gesagt, wie es war. Und manchmal war es wirklich nicht gut, aber manchmal war es auch in Ordnung. In Situationen, wenn Brüder etwas anstellen, die was völlig, völlig aus der Norm gerät. Und damit meine ich jetzt nicht einfach kulturelle Normen, sondern wirklich aus der Norm der Heiligkeit Gottes. Dann kann man sich auch manchmal für seinen Bruder schämen. Oder für seine Schwester. Vielleicht kennt ihr das. Dass ihr euch geschämt habt für eure Geschwister. Vielleicht kennt ihr es auch, dass eure Geschwister sich für euch geschämt haben, weil ihr vielleicht irgendwie komisch unterwegs wart, früher oder auch jetzt noch, weiß ich nicht. Und sie sich eigentlich dafür schämen und sich eigentlich distanzieren wollen von dir. Und ich sag euch eins, Jesus Christus hat das gute Recht und auch allen Grund dazu, hier heute hinzukommen, sich vorne hier hinzustellen, ich in den Reihen mit euch und zu sagen, eigentlich schäme ich mich für euch. Und das ist jetzt keine große Überraschung. Schau dir die letzten 48 Stunden an. Deine Gedanken, deine Taten, was dich bewegt, was deine Sehnsüchte sind, worüber du dich vielleicht manchmal erschreckst. Jesus erschreckt sich nicht. Jesus weiß es. Und er stellt sich heute Morgen nicht hierhin und sagt, ich schäme mich für dich. Hebräer 2, Vers 11 sagt, dass Jesus sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Es heißt in diesem Vers, dass er, der heilig ist, uns heiligt. Der Erstgeborene, der heiligt uns. Er verändert uns durch den Heiligen Geist. Und er führt uns in diese Ähnlichkeit und drückt auf unser Herz das Familienemblem. Ich finde das total toll. Einige Familien haben solche Wappen. Gibt es hier Menschen hier oder Leute, die ein Familienwappen haben? Gibt es hier unter euch jemand, der sowas hat? Niemand. Ja, ihr habt ein Familienwappen, so von Generation zu Generation. Von deinem Vater. Ah ja, okay. Ich finde das total interessant, wenn Leute so kommen, ja, das ist unser Familienwappen seit von Generation zu Generation reichen wir dieses Familienwappen weiter. Und dann denkst du, ja und? Aber es macht irgendwie Eindruck. Es ist so irgendwie cool. So erhaben. Ja, wir sind alles einfache Leute, die wir hier zusammensitzen. Keine adligen Typen. Aber Jesus ist adlig. Jesus hat ein Familienwappen. Und das drückt er uns ins Herz. Und verändert uns und macht uns ähnlicher. Er ist der Maßstab der Schönheit Gottes. 2. Korinther 3, Vers 18 heißt, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so, indem wir diese Herrlichkeit Gottes anschauen, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wer um diese Vorherbestimmung weiß, dass ich zur Heiligung vorherbestimmt bin, dass das Ziel die Verherrlichung ist, wer das weiß, der erkennt in Römer 8, 28 eine herrliche Botschaft. Alle Dinge. Komme, was wolle. Dass du heute aus dem Gottesdienst rausgehst und sagen kannst, komme, was wolle, alle Dinge werden zum Guten mitwirken. Und dieses Gute ist meine Charakterveränderung, meine Heiligung und am Ende auch meine Verherrlichung. Nicht für alle Menschen ist das eine nachvollziehbare Wahrheit. Diese Wahrheit können nur die Menschen begreifen, unser Text sagt es uns, wer diese Wahrheit begreifen kann. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, zum Besten dienen. Wenn du Gott nicht liebst, wenn du kein Kind Gottes bist, dann wirst du niemals die Kraft aufbringen, an so etwas zu glauben, dass du irgendwie verändert wirst in das Ebenbild Jesu Christi in einer schwierigen Situation. Das kannst du nicht. Aber die, die Gott lieben, die können diese Wahrheit erfassen, die können sie ergreifen. Und das bedeutet dann, wenn unsere Beziehung zu Gott von dieser Liebe geprägt ist, werden wir aufhören, Gott vorzuwerfen in schlechten Situationen, werden wir aufhören, Gott vorzuwerfen, dass er uns irgendwie ungerecht behandeln würde oder in einer bestimmten Lebenslage übergehen würde. Kennt ihr das? So das Gefühl, alle um mich herum sind die Gesegneten. Der hat wieder eine Gebetserhörung gehört. Bei dem klappt es in der Ehe, in der Familie oder auf der Arbeit oder beim Hausbau oder was weiß ich. Nur ich bete und es passiert nichts. Ganz oft auch, wenn man krank ist. Gott hört nicht. Gott übergeht mich mit seinem Segen. Gott ist ungerecht, Gott ist unfair zu mir. Er sieht mich nicht. Erinnere dich an Römer 8, 28. Wenn du dich an die Liebe zu Gott erinnerst, dass Gott mit dir eine Liebesbeziehung hat, dann werden wir davon abkommen und werden sagen, okay, Gott übersieht mich nicht. Ich will ihm nichts vorwerfen. Er sieht mich. Auch in meiner Situation. Ein ganz kurzer Schlenker Es gibt einen Unterschied zwischen Gott klagen und Gott anklagen. Vielfach wird das alles in einen Topf geworfen. Es ist aber ein Unterschied, ob ich Gott anklage oder ob ich Gott etwas klage. Wenn ich ihn anklage, dann werfe ich ihm vor, dass er schuld ist und dass er es schlecht meint, dass er negativ auf mich guckt. Wenn ich aber Gott klage, dann bringe ich ihm die Situation, die schwer für mich ist, in einem Vertrauen und sage, du weißt es besser, du kannst es besser, zu wem sollte ich sonst gehen, wenn nicht zu dir? Also übt euch im Klagen. Viele Psalme sind Klagepsalme. Vielfach haben die Propheten Gott geklagt. Gott, warum passiert das alles? Das ist eine Misere, wir wollen Veränderung her. Wir klagen es dir, wir bringen es dir, wir bringen unsere Not dir. Das ist Ausdruck von Glauben, wenn du klagst. Es ist kein Ausdruck von Kleinglauben. Denn indem du zu Gott mit deiner Klage kommst, bekennst du Gott, du bist der Herr und du kannst alles verändern, alles liegt in deiner Hand. Klage ist Anbetung, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Aber wenn wir Gott klagen, beten wir ihn an als der, der er ist, der Herr der Herren, der König der Könige. Aber es ist etwas anderes, Gott anzuklagen. Du sagst dir, okay, alles klar, ich soll mich daran erinnern, an diese Liebesbeziehung, wenn ich in einer schwierigen Situation bin. Das kann aber ganz schön schwierig sein. Das kann ganz schön schwierig sein, sich daran zu erinnern, eigentlich verbindet Gott und mich Liebe. Eigentlich sollte ich ihn lieben und wenn ich ihn liebe, werde ich ihm keine Vorwürfe mehr machen. Wie kommen wir denn zu dieser Liebe? Unser Text sagt uns, dass unsere Liebe zu Gott nicht aus uns heraus entspringt. Dass wir nicht die Quelle der Liebe zu Gott sind. Dass das kein Ding ist, was wir einfach selber aus uns heraus produzieren. Wo nichts ist, kann nichts werden. Wenn in mir Wüste ist, dann kann ich da auch kein Wasser hervorholen. Hey, wie soll ich dich denn lieben? Und es ist spannend, dass Paulus sagt, die Liebe, die du zu Gott haben solltest, kommt nicht einfach aus dir heraus, aus deiner eigenen Motivation. Denn er sagt, diese Wahrheit, über die ich spreche, dass du auch in der Not dich rühmen kannst, dass Gott dich verändern wird, das können nur die erfassen, die Gott lieben. Und dann führt er es weiter und macht eine parallele Aussage, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Noch einmal, der Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Personengruppe, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und dann führt er das nochmal aus. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind oder nach seinem Ratschluss, nach seinem Plan, nach seiner Absicht oder nach seinem Entschluss berufen sind. Das heißt, es beginnt nicht mit meiner Liebe, sondern der Text sagt mir, Gott steht irgendwie davor. Gott hat den ersten Schritt gemacht, bevor ich ihn überhaupt lieben kann. Unser Text sagt uns, wir lieben Gott, weil er uns zuvor berufen hat. Gott steht am Anfang und beruft dich zu dieser Beziehung zu ihm. Er ruft dich mit einem heiligen Ruf, komm in meine Arme. Das bedeutet nicht, dass wenn ich in einer schwierigen Situation bin, woher soll ich meine Liebe zu dir nehmen? Dass Gott nicht da sitzt und sagt, ja, sieh mal zu, wie du das hinkriegst. Herr Gott, sieh doch, dass wir schwach sind. Dass wir manchmal keinen Schritt vor den Nächsten bekommen. Deswegen klärt uns Paulus auf, das wissen nur die, die Gott lieben. Und das sind diejenigen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott geht den ersten Schritt. Zuerst kommt er mit einem kraftvollen Ruf in diese Liebesbeziehung und zieht uns zu sich. Und das geschieht in Übereinstimmung mit seinem ewigen Plan. Das bedeutet, dass Gott uns, bevor wir überhaupt geatmet haben, bevor wir überhaupt in Existenz gerufen wurden, bevor es diese Welt gab, hat er nicht nur vorherbestimmt, was das Ziel der Beziehung zwischen Gott und mir sein soll, also meine Heiligung, sondern er hat in der Ewigkeit mich schon zu diesem Leben mit ihm erwählt. Und das lesen wir in Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt. Dann kommt die Heiligung, Vers 30. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Und diese hat er dann am Ende verherrlicht. Wir kommen jetzt in ein Thema, in ein theologisches Thema dieser Erwählung. Ehe es uns gab, hat Gott sein Volk, seine Gemeinde erwählt, zu einer Beziehung mit ihm. Da kommen wir zu einem theologischen Thema, was an Tiefe fast gar nicht mehr zu überbieten ist. Und Gott mutet uns aber dieses Thema zu. Aber nicht in aller Fülle. Du wirst hier rausgehen und wirst Fragen haben zu diesem Thema. Nicht alle Fragen beantwortet Gott, aber einen gewissen Punkt zeigt er uns. Diese Erwählung finden wir in Vers 29, hat uns vorher erkannt. Ich habe schon öfter gesagt, dass das Erkennen im Neuen Testament mehr ist als ein, ach hallo, da ist der Benjamin. Ich habe dich gesehen, ich habe dich erkannt. Das Erkennen im Alten und Neuen Testament ist etwas ganz, ganz Intimes. Eine ganz, ganz tiefe Verbindung und wird für das Ehebündnis beschrieben. Wenn Mann und Frau zusammenkommen, Hochzeitsnacht, dann macht es Zoom. Sie haben sich erkannt. Das bedeutet dieser Begriff. Unter anderem, ja. So eine tiefe Vereinigung, dass sie zusammengehören. Und unser Text sagt uns, dass Gott uns, ehe wir da waren, vor Grundlegung der Welt, bevor er überhaupt uns in Existenz gerufen hat, hat er uns vorher erkannt. Das bedeutet für uns, dass Gott eine konkrete und tiefe Beziehung zu einer Person schon hatte, die noch nicht da war. Weil es für ihn gibt es ja kein gestern, heute, morgen. Er ist außerhalb des Zeitraumes. Er ist in Ewigkeit. Und so kannte er uns und hat uns schon, bevor wir da waren, auserwählt zu einer Beziehung mit ihm. Und das bringt viele ganz schön in Straucheln, dieses Thema. Moment mal. Wie, Gott hat mich erwählt? Ist das nicht andersrum? Bin ich nicht ich derjenige, der hier steht und sagt, ich höre mir mal an, was der Prediger zu sagen hat und am Ende des Tages entscheide ich, ob ich diesem Jesus nachfolgen möchte, ob ich mich auf diese Beziehung einlassen möchte oder nicht. Ist nicht so, was uns so täglich eigentlich prägt? Dass wir hoffen, dass Menschen aus freien Stücken sagen, ja, Herr. Und auf einmal kommt dieser Text. Ja, die Bibel spricht sehr oft von der Verantwortung des Menschen, dass der Mensch sich entscheiden soll. Dass der Mensch das Angebot der Errettung, der Vergebung seiner Sünden annehmen soll. Und ich möchte diese zwei Pole sozusagen oder zwei Seiten einer Medaille nicht gegeneinander ausspielen. Gott beschreibt beides in seiner Bibel. Auf der einen Seite soll der Mensch sich entscheiden. Auf der anderen Seite sagt Paulus, bevor überhaupt was passiert ist, hat Gott erwählt. Und da kommen wir in ein Thema der Souveränität Gottes, dass Gott erhaben ist über alles, was uns ganz schön schwerfallen kann. Wir kommen dann in den Bereich der Ewigkeit, wo Gott sich zeigt als der er ist, als souveräner Gott. Und das macht uns heutzutage, glaube ich, ganz schön Schmerzen, denn wir haben oftmals Angst, das stelle ich fest, das sage ich nicht über euch, das sage ich über uns, weil ich das selber in meinem Leben erfahren habe, als ich konfrontiert wurde mit dieser Lehre der Erwählung und mit der Lehre der Souveränität Gottes. Auf einmal hat mich die Angst gepackt. Warum? Weil ich gemerkt habe, hier möchte jemand was an meiner Individualität und an meiner Autonomie, dass ich der Herr bin auf diesem Planeten, dass ich Meister bin, dass ich Herr über meine Sinne bin, dass ich entscheide. Und was ich entscheide, muss passieren. So ist auch unsere westliche Kultur geprägt. Auf einmal habe ich gemerkt, in Konfrontation mit dieser Lehre, hier will mir jemand was wegnehmen. Diese Butter lasse ich mir vom Brot nicht nehmen. Das ist meine Butter und die bleibt auch hier. Ich war geprägt von einem Verständnis von Gott. Ja, Gott ist Herr. Aber er ist immer nur ein Gentleman. Und er wird sich immer wie ein Butler meinen Wünschen beugen. Ja, Gott ist König, aber er kommt zu mir, als wenn er auf die Knie fällt und sagt, kommst du? Nee? Nächster. Ich karikiere bewusst. Aber das hat mein Denken über Gott geprägt. Ja, Gott ist Herr. Aber ich bin allmächtiger als er. Auch wenn Gott die ganze Welt in Bewegung setzt, ich werde standhalten können. Denn ich bin stärker als der Wille Gottes. Das hatte zur Folge, dass wenn ich meine Bibel gelesen habe, dass ich sie sehr einseitig gelesen habe. Als ich dann mit diesen Dingen konfrontiert wurde, hat das auf einmal alles auf meinen Kopf gestellt. Auf meinen Kopf? Auf den Kopf gestellt, so heißt es richtig. Ich habe gedacht, Moment mal. Lehrt die Bibel wirklich, dass Gott souverän ist? Psalm 115, Vers 3. Unser Gott ist im Himmel. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Sprüche 21, Vers 1. Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Jesaja 46, 9 bis 10. Gedenkt des Früheren von der Vorzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde. Und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Daniel 4, 32. Nach seinem Willen verfährt Gott mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Hiob 42, Vers 2. Ich habe erkannt, wir könnten auch sagen, und ich weiß, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Aber ich, Waldemar Justus, denke, ich kann dem entgegenstehen. Und mein guter Freund Spurgeon sagt, keine Lehre der Heiligen Schrift wird von der Menschheit mehr gehasst als die Wahrheit von der absoluten Souveränität Gottes. Hat dieser Gedanke der Souveränität Gottes einen Platz in deinem Denken? Bei mir hat es nicht gehabt. Bei mir stand der Mensch im Zentrum und der Mensch als König, erhaben über alles. Und Gott kommt höchstens als Butler, aber niemals als der, der er ist. Gott ist souverän. Und wenn es heißt, dass er souverän ist, dann heißt es das, was es ist. Dass er souverän ist und niemand ihm widerstehen kann. Wenn er will, dann passiert es. Wenn er plant, dann führt er durch. Er regiert, er herrscht. Nicht einen Atemzug tun wir, ohne dass er es erlauben würde. Nicht einen Atemzug. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier von der Kanzel runterfall und sterbe, dann weil er es wusste. Passiert ihm ein Fehler? Sagt der Mensch, das habe ich nicht geahnt. Wer hätte das gedacht? Blöder Zufall. Jesus hat gezeigt, dass Gott souverän ist, indem er zu Toten gegangen ist und hat gesagt, du sollst leben. Steh auf. Und was Gott spricht, das kommt in Existenz und er fragt nicht, Lazarus, hättest du Lust, heute wieder aufzuerstehen? Der hat schon gegammelt, der hat schon gestunken. Und Jesus sagt, du sollst aufstehen. Jesus, unser Gott ist souverän. Alle Haare sind auf deinem Haupt gezählt. Und sogar diejenigen, die schon ausgefallen sind. Gott ist nichts verborgen. Gott ist souverän. Weißt du das? Weißt du, dass du ein Geschöpf bist und nicht der Schöpfer? Weißt du, dass du nicht der Herr und König bist, sondern unser Herr im Himmel? Das sind herausfordernde Gedanken. Das sind schwere Gedanken. Aber wenn man sich diesen Gedanken stellt, dann wird man auf einmal einen roten Faden durch die ganze Schrift erkennen, der sich vom Anfang bis zum Ende durchzieht. Dass Verheißungen, die Gott im ersten Buch Mose in den ersten Kapiteln gegeben hat, ewige Verheißungen sind und die nichts und niemand hindern kann. Und wir sehen es durch die Bibel, was Gott verspricht, das tut er. Und wir erkennen in diesem roten Faden, dass die Lehre der Erwählung eingebettet ist und dass ehe wir Gott lieben konnten, wir bereits von Gott erwählt und geliebt wurden. Wir haben es gesungen. Ehe wir dich, wie heißt es dort? Ehe wir dich geliebt haben, bevor ich dich liebte, liebtest du mich. Und auf einmal lesen wir 1. Thessalonich 1, Vers 4. Und Paulus sagt, und wir erkennen, liebe Thessalonicher, von Gott geliebte Brüder, wir erkennen eure Auserwählung. 2. Thessalonicher 2, 13 bis 14. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch, es ist immer noch an die Thessalonicher, aber der zweite Brief. Paulus kann nicht ablassen von diesem Thema. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat, zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Merkst du die Begriffe Erwählung, Heiligung, Berufung, Herrlichkeit? Merkst du, dass diese Schritte immer wieder aufkommen? Ein Kapitel nach unserem Predigtext, Römer 9, vielleicht die krasseste Stelle überhaupt. Lies sie zu Hause durch und es wird dein Hirn zum Explodieren bringen. Da sagt Paulus, denn als sie noch nicht geboren waren und noch nichts Gutes oder Böses getan hatten, sollte der Plan Gottes bekräftigt werden, dass seine Wahl, seine Erwählung nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern allein von seiner freien Entscheidung. Gott erwählt und er schaut nicht durch die Welt und sagt, wer hat hier ein gutes Herz? Wo ist ein Funken Göttlichkeit zu finden, was ich anstupsen kann? Wenn ich im Glauben stehe und verherrlicht werde, werde ich am Ende des Tages nicht sagen, gut, Waldemar, dass ich so klug bin, dass ich intelligenter war als meine Klassenkameraden. Das habe ich gut gemacht. Ich habe mich gut für Jesus entschieden. Preiset Waldemar dafür, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Gott guckt ohne menschliche Leistung. Warum erwählt er? Keine Ahnung. Ja, weil er uns lieb hat. Aber warum erwählt, sagt uns Gott nicht. Will er geheim halten. Versuch, nicht dort rumzulaufen, wo kein Licht ist, sagt Calvin. Keine Ahnung. Er tut es. Und Paulus ist klipp und klar, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Ich kann mir nicht hinstellen und sagen, ich bin ein Kind Gottes, weil ich so weise war, weil ich so stark war. Paulus sagt uns es nicht. Diejenigen, die schwach sind, die erkennen, ich konnte mich nicht selbst erretten. Hätte der Herr nicht eingegriffen, hätte der Herr nicht mit einem heiligen Ruf mich gerufen, wäre ich nicht hier. Und vielleicht hört ihr jetzt die Verse aus unserer Lesung ganz anders. Gott hat uns in Christus auserwählt vor Grundlegung der Welt. Epheser 1, Abvers 4. dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, Jesus Christus. Vers 11 und 12. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Ja, unser Erbe ist das ewige Leben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Entschluss oder Vorsatz oder Plan dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir und wieder zum Preis seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Wenn wir davor stehen, merken wir, wow, das macht mich komplett bloß. Das zieht mir die Schuhe aus. Ich merke, wenn Gott nicht wirkt, dann passiert hier gar nichts. Gottes Wort sagt, dass wir tot sind in unseren Sünden. Wenn Gott nicht spricht, du wirst jetzt lebendig. Wenn er seinen Geist nicht sendet und mich willig macht, ihn zu lieben, dann werde ich es nicht können. Aber Römer 8,28 sagt uns, dass diese Wahrheit, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, nur die erfassen können, die Gott lieben, und das sind diejenigen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Der Herr muss etwas in mir bewirken, das kann ich nicht. Und unser Text in Epheser 1 sagt uns immer wieder, das ist deswegen, damit wir am Ende einfach staunend vor Gott stehen und sagen, Gott, es ist wirklich Gnade. Ich habe wirklich nichts dazu beigetragen, dass du mich liebst. Das ist Gnade. Und nicht menschliche Werke. Denn auch die Entscheidung zu Christus, ihm nachzufolgen und die Versöhnung der Sünden anzunehmen, hat Gott in mir bewirkt, die Sehnsucht mir ins Herz gelegt. Woher sollte ich das denn erkennen, wenn ich blind bin, taub, stumm und tot, in meiner Schuld gefangen in mir selbst und versuche nur mich zu finden und meine Erlösung? Wer lang genug Christ ist und ehrlich ist zu sich selbst, ich bin gewiss, der wird nach hinten zurückschauen und wird sehen, weil Gott gnädig ist, bin ich, was ich bin. Ich muss zum Schluss kommen. Mir ist klar, ich bin mir sogar sehr, sehr sicher, dass ein hoher prozentualer Anteil in diesem Raum, das so in dieser Klarheit, so wie ich es gerade sage, vielleicht noch nicht gehört hat. Und Gott segne dich, wenn du es noch nicht so siehst. Hör dir die Predigt noch einmal an, studier die Schrift, lies die Passagen durch und dann lasst uns miteinander darüber reden. Aber ich möchte nicht an diesem Punkt stehen bleiben. Ich möchte euch zeigen, in den letzten Minuten dieser Predigt, warum wir die Lehre der Erwählung lieb gewinnen können. In Römer 8, Vers 30 heißt es. Und hier kommen wir, man nennt es in der Theologie, die goldene Kette der Errettung, die er vorher bestimmt hat. Diese hat er berufen. Die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. Ich liebe die Lehre der Erwählung, weil Gottes Wort mir sagt, dass die Lehre der Erwählung, dass Gottes Erwählung, bevor ich überhaupt da war, meine Verherrlichung garantiert. Dass es mir das ewige Leben im Himmelreich mit Gott garantiert. Schaut euch an, wie das beschrieben ist. Es sind alles Vergangenheitsformen, die Paulus hier verwendet, die er aber vorherbestimmt hat. Die hat er auch berufen. Die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Und jetzt sagt er nicht, die er aber gerechtfertigt hat, die wird er verherrlichen, sondern für Paulus ist diese Kette der Errettung so gewiss, dass er sagen kann, und die er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Ist dir das bewusst, dass die Verherrlichung, die noch aussteht, ich bin noch hier, ja, ich bin noch kein erhöhtes Wesen im Himmel. Aber Paulus sagt, das ist so beschlossen bei Gott, von Ewigkeit her, dass Gott, wenn er seine Kinder anschaut, dass er schon in der Vergangenheitsform reden kann und sagen, die hat er schon verherrlicht. Das passiert nicht erst. Es ist 100% gewiss. Und das ist meine Gewissheit. Das ist meine Heilsgewissheit, dass Gott mich durchträgt. Und wir werden in den nächsten Wochen sehen, dass nichts dazwischen kommen kann, uns nichts von der Liebe Gottes scheiden kann. Es ist beschlossen. Gott tut nicht 1, 2, 3, 4 und mal schauen, ob die Verherrlichung, ob das auch wirklich klappt. Paulus spricht von einer Kette und die ist unzerbrechlich. Bist du dir dessen bewusst? Deswegen, auch wenn ich verstehe nicht alles an der Lehre der Erwählung. Ich verstehe einiges, aber nicht alles. Und dann muss ich an dieser Passage einfach stehen bleiben und sagen, Herr, ich verstehe einiges nicht, aber ich sehe, das, was du angefangen hast, das wirst du vollenden. Du wirst nicht starten und in der Mitte einfach abbrechen, sondern Herr, ich kann schon jetzt in allen Dingen kann ich dich dafür preisen und kann mich darüber freuen, ich bin verherrlicht in Christus. Und da kommt nichts dazwischen. Und deswegen sagt Paulus in Philipper 1, Vers 6, ich bin guter Zuversicht. Ich bin guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Die Lehre über Gottes Souveränität und über seine Erwählung ist keine spekulative Lehre. Man kann sehr schnell ins Spekulieren kommen, was das zu bedeuten hat. Es ist eine Lehre des Trostes. Es soll uns trösten. Denn es zeigt uns, Gott hat in der Vergangenheit, hat er uns erkannt, hat uns geliebt, hat Gutes für uns getan. Gott hat in der Zukunft die Verherrlichung beschlossen. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge jetzt zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Amen.